So, liebe Freunde, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen. Sicher gibt es Gott, also gibt es ihn, beweise mir Gott. Und natürlich wissen wir genau, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert. Aber ich möchte euch versuchen, deutlich zu machen, worum es mir an diesen Abenden geht. Es war Silvester vor 3 Jahren. Wir hatten einen Segnungsabend in der Gemeinde. Und da beteiligen sich eigentlich alle dran, die an diesem Gottesdienst sind. Kommen nach vorne und lassen für sich beten. Und da kommt ein Muslim nach vorne und bittet mich, ihn zu segnen. Dann habe ich gesagt, du bist Muslim, du weißt, dass wir an Jesus Christus glauben und dass das für dich Konsequenzen hat. Wofür darf ich dich segnen? Darf ich dich dafür segnen, dass du in den nächsten 2 Monaten Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes erkennst? Und ihn annimmst. Und dann bat er darum, dass ich ihn so segne. 6 Wochen später war er ein Gotteskind, hat sein Leben Jesus anvertraut. Es dauerte nicht lange, er fuhr in die Türkei zu seiner Familie. Er arbeitet hier, seine ganze Familie ist in der Türkei und verabschiedete sich am Sonntag und sagt mir so beim Weggehen, und wenn Sie mir den Hals abschneiden, ich werde mich dort zu Jesus bekennen. Ihr Lieben, was wir in unserem Land oft unter Glauben und Nachfolge verstehen. Das ist oft unterste Gangart. Aber andere in dieser Welt müssen tatsächlich buchstäblich ihren Kopf hinhalten. Es muss also bei der Frage, ob es Gott gibt, nicht nur darum gehen, kann ich irgendwas beweisen oder nicht, sondern dieser Gott muss so hammermäßig sein, der muss einem Muslim so eine Kehrtwende in sein Leben gegeben haben, eine Hoffnung, eine Freude, dass er bereit ist, dafür hinzunehmen, dass ihn vielleicht sein eigener Vater das Messer an die Kehle setzt. Darum geht es. Es geht nicht nur um ein billiges Christsein, so ein bisschen an irgendetwas glauben. Und da gibt es natürlich einige, die sagen, die glauben ja an gar nichts und versuchen auch zu argumentieren. Unter anderem gibt es dort einen Philosophen und Religionskritiker Ludwig Feuerbach, der hat gesagt, Gott ist nur die Projektion des menschlichen Selbstbewusstseins in ein fiktives Gegenüber. Also auf gut Deutsch, ich glaube an einen Gott, der erfüllt gerade meine eigenen Wünsche, das, was ich so haben möchte und lasse ihn dann so in meinem Sinne zu mir reden. Er glaubt also nicht, dass dort ein reales Gegenüber ist. Und aus der Seelsorge weiß ich, und das mittlerweile schon länger, als ich Pastor bin, seit über 40 Jahren, dass Menschen in der Tat sehr christlich sein können und tatsächlich ihre Wünsche in Gott hinein projizieren und mit dieser Art von Glauben nicht zurechtkommen. Also, dass sie Gott im Grunde genommen oft jahrzehntelang missbrauchen für ihre eigenen Zwecke. Aber Gott ist anders. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er eben Gott, dann ist er heilig, dann ist er unfassbar groß. Und dann finde ich mich ganz woanders wieder, nämlich in der Funktion eines bittenden Menschen. So, aber ich möchte 4 Fakten aus der Bibel voranstellen, bevor ich nochmal zu dieser sogenannten Beweisführung komme. Denn alle Menschen, sagt die Bibel im Römerbrief Kapitel 3, da habe ich jetzt mal so ein paar Verse, denn alle Menschen, das ist eine klare Aussage, haben gesündigt und das Leben der Herrlichkeit Gottes verloren. Liebe Freunde, das ist so ein typischer Satz für uns Frommen, da stehen wir natürlich zu, wir reden von Sünde. Aber hier steht, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Ich gehe durch euer Dorf und ich gehe durch Worms und ich gehe durch Hamburg oder ich gehe durch Eversbach. Da wohnen fromme Leute, da wohnen Leute, die wollen mit Gott nichts am Hut haben. Aber ich stelle fest, wir haben die Herrlichkeit verloren. Keiner kommt mehr irgendwie an Gott ran. Die Leute sagen, die Gebete bleiben an der Zimmerdecke hängen. Ich habe so lange gebetet, dass meine Freundin die Susi sich in mich verliebt und hat es nicht gemacht. Wir kommen mit diesem Gott nicht klar. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Wir haben den Zugang zu diesem wunderbaren Gott, an den ich allerdings glaube und den ich auch nicht mehr beweisen muss, dazu komme ich gleich, den haben wir verloren. Wir kämpfen uns durch unser Leben, und der eigentliche Unterschied zwischen einem Menschen, der Jesus kennt und der Gott angenommen hat, ist der, dass wir uns an der Hand des lebendigen Gottes, an der Hand unseres Papas im Himmel durchs Leben kämpfen. Das ist der einzige Unterschied. Aber kämpfen müssen wir alle. Und wir müssen alle Situationen durchstehen, die sind manchmal tragisch und unfassbar. Und der einzige Unterschied zwischen einem Heiden, der in Lüneburg wohnt, Lüneburger Heide, ja, und uns ist und mir ist, dass ich an der Hand von Jesus durchs Leben gehen darf. Ich weiß, Jesus hat gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ein Satz später, niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Das ist der große Unterschied. Dazu laden wir auch ein, dass diese Erfahrung zu machen. Es ist unglaublich. Und wir haben, wenn es um Sünde geht, für mich ist das ein klarer Fakt. Wer will das bestreiten, dass wir es mit unserem Leben nicht hinbekommen? Wir machen uns nur manchmal ein bisschen lächerlich, wenn wir über Schuld und Sünde reden. Wenn wir ein Beispiel sagen, da kommt die Polizei an die Tür und bringen den 12-jährigen Filius nach Hause. Der hatte im Kaufhaus Bleistifte geklaut, und dann entschuldigt sich der Vater, kriegt so eine Bombe, und dann geht der Polizei geht weg und er schleift ihm am Ohr ins Wohnzimmer und sagt, bist du bescheuert, Paul? Bleistifte im Laden, im Lokal klauen, beziehungsweise im Kaufhaus klauen. Bist du wahnsinnig? Die kann ich dir doch jeden Tag locker aus dem Büro mitbringen. Also wir haben oft ein so verdrehtes Bild über Sünde, oder ein reuiger Sünder schreibt an das Finanzamt von London einen Brief, und da liegen ordentlich Pfundscheine drin. Anbei ein Teil meiner Steuerschuld, wenn ich nächste Nacht wieder nicht ruhig schlafen kann, erhalten Sie mehr. So gehen wir mit Gott um, das ist lächerlich, aber genau das tun wir. Wir versuchen uns nämlich durchs Leben zu wursteln, und wir versuchen auch Gott manchmal ein bisschen zu zwingen, bei unserem Lebensstil mitzumachen. Aber da haben wir noch nicht verstanden, was Sünde eigentlich ist. Ah ja, schöne Deko hier. Ja, wunderbar. Ja, Sünde ist was ganz Besonderes. Sünde nach der Bibel bedeutet nämlich nicht, dass wir mal irgendwo was Dummes machen oder uns auf der Party besaufen, sondern die Bibel sagt, wir haben die Herrlichkeit komplett verloren. Unser Leben hat einen absoluten Crash gelandet. Schon seit dem Sündenfall im ersten Buch Mose könnt ihr das nachlesen. Wir sind also Menschen, die auf diese Welt kommen, und wir haben keinen heißen Draht mehr zu Gott. Und alles, was wir uns von Gott vorstellen, bleibt so klein und bescheiden und total falsch. Und darum sagt die Bibel, mach dir auch kein Bild von Gott, weil alle Bilder nichts taugen, weil man diesen gewaltigen, heiligen Gott nicht in einem Bild zeichnen kann. Das ist lächerlich. Und bitteschön auch nicht in dem, was wir manchmal aus Gott machen. Gott ist nicht der Spielverderber unseres Lebens, sondern Gott möchte, dass wir in einer tiefen, persönlichen Beziehung mit ihm leben. Aber dazu muss dieser Zerbruch geheilt werden. Wir könnten jetzt hier einen Restaurator holen, der könnte alles zusammensetzen. Das würde ziemlich gut klappen, wenn der Mann spitze ist, aber es wird immer noch ein zerbrochenes Gefäß sein. Und deswegen sagt die Bibel, wenn man wirklich Gott erleben will, dann braucht man eine erneuerte Schöpfung. Da müssen wir komplett neu werden. Da müssen wir nicht christlich sozialisiert werden, mal ab und zu in Gottesdienst gehen und spenden und ein paar Gebete und die Losung lesen. Da müssen wir eine neue Geburt erfahren. Da muss es einen Tag geben, ein Vorher und ein Nachher. Ich habe in Bad Berleburg gesprochen, da war eine Band da, die Sauerländer Musikanten, vielleicht kennt die jemand. Und die haben da gespielt, und da kriegst du richtig Pfützchen auf der Seite. Da fehlte nur noch der Bierkrug, so haben die das Zelt da mit ihrer Blasmusik erschüttert. Und dann habe ich an diesem Abend gesagt, und das waren nun keine Christen, Christsein setzt voraus, dass es immer ein Vorher gibt und ein Nachher gibt. Und dieser Mann, der Leiter der Sauerlander Musikanten, der kommt nachher auf die Bühne, und die spielt noch ein Lied und sagt ins Mikrofon, wir werden noch ein Lied spielen, aber das ist nicht so wichtig. Ich möchte mich heute, das habe ich heute verstanden, hier öffentlich vor meiner Band und vor den Besuchern und vor den Dorfbewohnern zu Jesus Christus bekennen. Boah! Ihr Lieben, ich weiß, dass ganz viele solch ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus nie gesagt haben. Und dass ganz viele an ihrem Arbeitsplatz sitzen und ihre Arbeitskollegen keinen blassen Schimmer haben, dass sie da mit einem Christen zusammensitzen. Und dass manche Christen deshalb ein Problem haben, eine innere Zerrissenheit. Da kommen wir nur heraus, wenn wir einfach auch mal sagen, ich möchte ohne Wenn und Aber auf der Seite Jesu stehen. Ein zweites, jetzt muss ich ein bisschen beeilen aus Zeitgründen. Der Fakt 2, Jesus Christus zeigt uns einen Ausweg. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Liebe Freunde, lesen wir das mal. Was sich keiner verdienen kann, nichts kannst du tun. Deine frömmsten Übungen sind hinfällig, wenn es um die Frage geht, ob wir Kontakt zu einem lebendigen Gott bekommen können. Nichts kannst du tun. Deine stille Zeit, die Bibel auswendig lernen, Millionen Spenden an arme Menschen in die Welt. Keiner kann es sich verdienen, mit keiner noch so religiösen Übung. Dritter Fakt, Jesus Christus zahlte für uns die Rechnung. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Den muss ich nochmal lesen. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Bist du, stell dir bitte ehrlich diese Frage, bist du wirklich ein so schlechter Mensch, dass der Sohn des lebendigen Gottes grausam am Kreuz gestorben ist? Deine Schuld hat ihn ans Kreuz gebracht. Bist du wirklich so ein schlechter Mensch? Bist du wirklich so weit von Gott getrennt, dass Gott seinen Sohn schicken muss und ihn stellvertretend am Kreuz sterben ließ? Wenn du daran Zweifel hast, dann bist du mit aller Wahrscheinlichkeit nach noch kein wiedergeborener Christ. Mutter Teresa hat in einem ihrer Bücher geschrieben, dass sie eines Tages erkannt hat, wenn es nur einen Menschen auf dieser Welt gäbe, nur mich, Mutter Teresa, dann wäre Jesus, der Sohn Gottes, auch aus dem Himmel auf diese Erde gekommen, hätte gelebt und wäre nur für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Ihr Lieben, das ist Erkenntnis, tiefe Erkenntnis der eigenen Schuld. Und tiefe Erkenntnis der großen Liebe Gottes. Wenn es nur dich und nur mich gegeben hätte, Jesus wäre auch für dich am Kreuz gestorben. Fakt 4, Gott will jeden Menschen annehmen, der einzig und allein auf Christus vertraut. Lesen wir auch hier. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Also, hier stehen zwei ganz entscheidende Dinge drin. Gott spricht uns frei. Er ist der Einzige, der das Wort sprechen kann. Du gehst leer aus. Es ist vollbracht, bezahlt. Du bist mein, du gehörst zu mir. Dieser heilige Gott kann alleine das Wort aussprechen, das uns befreit, das uns in eine lebendige Beziehung zu dem Vater im Himmel führt. Und das Zweite, was hier drin steht, wir alle können ohne Unterschied gerettet werden. Ganz egal, wo du herkommst, ganz gleich, wie du aufgewachsen bist, ob du ein Minus vor deinem Leben hattest, ob du ein Wunschkind warst oder ein elterlicher Betriebsunfall oder sonst was, ob du im Heim aufgewachsen bist, ob du schlechte Eltern gehabt hast oder gute. Gott gibt jedem Menschen die Chance, ein Kind Gottes zu werden, sich anzudocken an ihn. Er spricht jeden Menschen frei, ohne Unterschied. Keiner kann sich das erkaufen. Ich denke da an die Milliardäre in den Staaten, die spenden mal so locker 25 Milliarden für wohltätige Zwecke. 25 Milliarden, die haben dann nur noch 25 Milliarden, weil sie 50% spenden. Aber all das wird keinem Menschen reichen, in den Himmel zu kommen, sondern ganz alleine, wenn ich dem begegne, der dich anschaut und der dein Leben kennt, der dich lieb hat und der das Wort spricht, du bist frei. Du gehörst zu mir. Ich will dich. Ich hab dich lieb. Ich möchte mit dir leben und ich möchte mit dir durch den Tod gehen und ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Das ist etwas Wunderbares. Nun gibt es vier Möglichkeiten, ihr Lieben, dass wir Gott erkennen. Zumindest hat der Mensch vier Erkenntnismöglichkeiten. Das erste ist das Auge. Wir können mit dem Auge die Schöpfung Gottes sehen. Aber wir können nicht den Schöpfer können wir sehen, aber wir können nicht den Erlöser, den Retter sehen. Wir sehen etwas Wunderbares in unserer Schöpfung. Und Juri Gagarin, das ist ein Kosmonaut, der erste, der mal in den Himmel bzw. ins All geflogen ist. Und er kam zurück und er war natürlich Kommunist und Atheist und hat gesagt, es gibt keinen Gott, ich war da oben und ich habe dort nichts gesehen, da ist kein Gott. Der hat gedacht, er könnte mit dem Auge Gott sehen. Aber das geht nicht. Mit den Augen kann man Gott nicht erkennen, denn Gott ist Geist. Das zweite ist die Psyche. Ich muss ein bisschen kürzen. Das zweite ist die Psyche. Mit Gefühlen, und da sind ganz viele drauf reingefallen, vielleicht ich auch mal als junger Mensch, mit Gefühlen kann man Gott auch nicht erkennen. Also, da sitzt der Paul in der Schulklasse und dann schreibt er so kleine Zettelchen mit der Susi, die sitzt da ganz hinten und die kichern und tauschen sich aus und die haben sich irgendwie ineinander verliebt, ja, und dann ist das ganz witzig auch und der Freund, der John, der sitzt daneben und sieht das. Wie kann denn mein Freund sich in das pummelige Mädchen in der letzten Reihe verlieben? Die ist doch grottenhässlich. Er kann überhaupt nicht empfinden, was der andere empfindet, weil nur er ist gefühlsmäßig angesprochen, aber nicht automatisch alle, ganz entscheidend. Also es geht nicht darum, was wir fühlen, sondern es geht darum, ob wir wirklich eine Beziehung, beziehungsweise ob wir wirklich auch mit unserem Verstand Gott annehmen. Es geht nicht um eine Gefühlswallung. Ganz viele haben sich bei Jugendlagern, bei Bujus in einer Gefühlswallung, meist gleich noch mit anderen, aufgeschwungen und haben sich sogar taufen lassen. Vielleicht sind sie sogar Gemeindemitglied geworden. Da sitzen sie mit 30 verheiratet und gefrustet in ihrer Ehe, jeden Sonntag in die Gemeinde gehend und in die Kirche gehend und sagen, was ist eigentlich aus meinem Christsein geworden? Wo ist eigentlich das Leben? Wo ist eigentlich die Power? Da können Ehepaare, christliche Ehepaare, obwohl sie schon so lange Christen sind, nicht miteinander beten. Da können sie sich noch nicht mal vergeben. In einer Seelsorge habe ich erfahren, dass ein Ehepaar über 20 Jahre verheiratet, dass der Ehemann es in 20 Jahren nicht für einmal geschafft hat, seine Frau um Vergebung zu bitten. Ja, was ist das für ein Christsein? Bilden wir uns da nicht etwas ein? Ist das gelebtes, praktizierte Nachfolge Jesu Christi, dass wir so werden wollen wie Jesus Christus? Ich habe da meine Zweifel. Also mit der Psyche geht es auch nicht, vielleicht geht es ja mit der Logik. Logik ist schon etwas Interessantes, aber wir können einen Gott der Liebe, das sagt die Bibel, er ist ein Gott der Liebe, auch nicht mit Logik erfassen, mit mathematischen Zeichen. Also der Papa kommt nach Hause und da kommt sein Sohn, der ist 10 Jahre und er reicht ihm ein Stück Papier und ein Bleistift und sagt, Papa, schreib mir bitte mal auf, beweise mir bitte mal, dass du mich lieb hast. Geht nicht. Du kannst deinem Kind nicht auf einem Blatt Papier beweisen, dass du ihn lieb hast. Es geht nicht, mit aller Logik, es funktioniert einfach nicht. Und so können wir auch Gott letztlich nicht beweisen mit Logik, sondern es muss einen Zugang geben, der viel einfacher ist. So einfach, dass ihn intelligente und einfach strukturierte Menschen erfassen können. So einfach, dass es Menschen erfassen können, die ein intensives Wissen haben um die Bibel und um Gott oder auch gar keins. Und diese Erkenntnismöglichkeit heißt Vertrauen. Das nennt uns die Bibel. Sie sagt mit einem griechischen Wort, die Lösung heißt Vertrauen. Vertrau dich ihm an. lerne dein Leben an ihm auszurichten und lerne, dass Gott ein wunderbarer Gott ist. Vertrauen kann man übrigens nicht zu 50%, klang auch im Anspiel an. Ich kann nicht meiner Frau sagen, oh Schatz, okay, wir hatten jetzt Silberhochzeit, aber ich glaube, mein Vertrauen reicht jetzt nur noch für 3 Jahre. Geht nicht. Sondern deswegen kann man Gott auch nicht nebenbei erfahren, sondern ich muss Vertrauen investieren, nachdem Gott schon mein ganzes Leben lang in mich Vertrauen investiert hat, mir nachläuft, mit mir redet, mit mir alles unternimmt, damit ich erkenne, dass er da ist und dass er mich lieb hat. Also Vertrauen ist eine entscheidende Sache. Ohne Vertrauen kann ich Gott nicht wirklich erkennen und schon gar keine bleibende Beziehung zu ihm haben. Und dazu laden wir ja ein, an diesen Abenden ihm zu vertrauen. Selbst wenn du Gott beweisen könntest, würde das dir nicht wirklich weiterhelfen. Selbst wenn du ihn mit deinen Augen sehen würdest, selbst wenn du ihn logisch begründen könntest, würdest du noch keine Beziehung haben zu Gott. Denk mal an die Bibelkenner, als Jesus gelebt hat, da geschahen Wunder und Zeichen. Und die einen haben geglaubt, Jesus ist der Sohn Gottes, und die anderen nahmen Steine auf und wollten denselben Jesus steinigen. Also selbst unser Auge, wir sehen mit eigenen Augen, dass Gott Wunder tut, reicht nicht aus, um in eine wirklich tragfähige, alltagstragfähige Beziehung zu Jesus Christus zu kommen. Noch einmal, was ist Glaube? Glaube ist der Abschied vom U-Boot-Christ sein. Mal irgendwo in den Gottesdienst gehen oder in den Jugendkreis und dann die Erfahrung zu machen, dass ich Sonntagabend schon abstürze, die ganze Woche über mich durchschlage und dann tauche ich am nächsten Freitag im Jugendkreis oder am Sonntag im Gottesdienst mal wieder auf und besuche mal wieder einen Gottesdienst. Und die ganze Woche über, wo war Jesus da? Glaube, so wie ich ihn aus der Bibel verstehe, bedeutet 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag, 60 Minuten in der Stunde mit Jesus zu leben. Glaube bedeutet nicht, an irgendeinen zu glauben, an die Existenz eines Gottes zu glauben, sondern Glaube bedeutet, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben, mich von ihm führen und leiten zu lassen. Und zwar so, dass ich weiß, ich kann all mein Vertrauen ohne Sorge auf ihn setzen. Ja, junge Dame, wer war das mit dem Anspiel? Bitte mal kurz zeigen, damit ich hier nicht verkehrt gucke. Wer da, die beiden junge Damen? Ja, Jesus hat kein Problem. Er hat schon ein bisschen Sorgen beim Komasaufen, ja? Aber er hat kein Problem, mit dir auf die wüste Party zu gehen. Er geht auch mit anderen ins Bordell. Jesus ist nicht ein Gott, der irgendwo rumschwebt und nur für die frommen Veranstaltungen gültig ist. Nein, er ist einer, der unser ganzes Leben zeigt. Aber er sagt auch Hilmar Schulze an der Tür des Bordells, du bist doch wohl bescheuert. Du willst doch nicht deine Ehe aufs Spiel setzen. Überlege, was du tust für ein bisschen Spaß auf de Gas. Das macht Jesus auch. Er warnt uns, damit unser Leben nicht kaputt geht, im Zerbruch endet. Er hilft uns zu erkennen, was uns schadet und was uns wirklich froh macht. Was kann der glaubende, der vertrauende Mensch beten? Einer, der hingegeben an Jesus lebt. Und jetzt Achtung, wenn du ein hingegebener Nachfolger von Jesus bist. Wir haben ja gerade die wahnsinnig tollen Lobpreislieder gehört. Die handeln immer von sehr starker Hingabe an Gott. Und das finde ich total gut. Und mögen es auch die Leute glauben und leben, die das singen. Denn der Christus vertrauende, hingegebene Christ, was kann der beten? Der betet, Herr, mach aus meinem Leben, was du willst. Amen. Er hat keinen Zweifel mehr dran, dass Gott gut ist. Er hat keinen Zweifel mehr dran, dass er ein Ja zu dir sagt, dass er mich lieb hat, dass er mich mit meinen Schwächen annimmt, dass er weiß, wo ich versage, dass er weiß, dass keiner es hinbekommt, ohne Schuld und Sünde durchs Leben zu gehen. Und er sagt mir ein ohne Wenn und Aber ich hab dich lieb, ich möchte, dass du zu mir gehörst und dass du mein Kind bist. Das ist weit weg von allen Diskussionen über die Frage, ob es einen lebendigen Gott gibt, ihr Lieben. Das ist die Begegnung mit dem heiligen Gott, mit dem unfassbar großen Schöpfergott, der es gewagt hat, dich und mich in diese Welt kommen zu lassen und der das gewollt hat, sonst wären wir ja gar nicht hier. Viele wollten auf diese Welt, viele Kinder wollten auf diese Welt und sind nicht auf diese Welt gekommen. Der Beweis, dass Gott dich lieb hat und dass er dich will, ist alleine schon die Tatsache, dass du heute Abend in diesem Zelt sitzt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wollen wir einfach fromm in Gänsefüßchen durchs Leben schlurfen? Oder wollen wir wirklich eine lebendige Beziehung haben und die auch leben? Und wer als Christ das nicht alle 5 Jahre nachjustiert, der hat, glaube ich, ein Riesenproblem. Glaube ist etwas, was sich entfalten muss. Beziehung zu Gott muss wachsen. Wenn du schon lange Christ bist, ich bin auch 50 Jahre Christ, aber 50 Jahre bedeuten nicht, dass ich jetzt am Anfang mich bekehrt habe und dann lasse ich mich irgendwie von meinem Pastor begleiten, bis ich irgendwann im Sarg liege. Nein, nein. Beziehung zu Gott bedeutet, ich folge ihm nach und ich kann in meinem Leben Wunder erleben und ich kann erleben, Gott führt mich unglaubliche Wege, manchmal schwere Wege. In der Frankfurter Gemeinde, in der mein Sohn Pastor ist, da ist eine Frau, die hat das ist damals durch die Medien gegangen, die hat ihren Mann verloren im Gazastreifen. Er ist, ich weiß nicht wie viel, mit 30 oder 50 Messerstichen getötet worden. Und bei jedem Messerstich haben sie gerufen, widerrufe, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Widerrufe, widerrufe. Und er hat nicht widerrufen. Und sein Freund und Bruder auch nicht, sind beide ermordet worden. Könnt die Frau hören, die lebt in der FEG Frankfurt. Er hat nicht widerrufen. Glaube ist viel mehr als nur an etwas zu glauben, ein bisschen Gott zu sehen, sondern Glaube ist tiefe Beziehung. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Er lädt nicht die Frommen ein, sondern die Beladenen. Kennt ihr Situationen in eurem Leben? Wir haben das auch gerade in unserer Ehe mitgemacht, eine Situation, wo wir etwas mühselig und beladen waren. Und dann ist die Frage, wo gehe ich hin? Komme ich zu Jesus immer wieder, lade das ab und starte wieder neu durch. Dafür ist Jesus gekommen. Oder in der Bibel steht, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es geht also nicht darum, die Frage, gibt es einen Gott? Und Jesus hat uns auch nicht gesagt, dass er der Weg zu Gott ist oder zu einem Gott ist, sondern er hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater, zum Papa. Und alle Menschen, ihr könnt selber prüfen, wie eng eure Beziehung zu Jesus ist. Wenn ihr betet, Gott, lieber Gott, Herr Gott, dann redet ihr ihn noch nicht mit Namen an. Wenn ihr das tiefe Bedürfnis habt zu sagen, lieber Herr Jesus, du mutest mir gerade eine Menge zu, das ist so schwer, was ich gerade erlebe. Aber du bist mein Herr. Als mein Vater Krebs bekam mit 76 Jahren, da habe ich ihn angerufen und habe geheult wie ein Schloss. Und dann sagt mein Vater, mein Sohn, jetzt hör mal auf zu weinen. Mein ganzes Leben habe ich aus der guten Hand meines Herrn und Gottes genommen. Soll ich jetzt das Schwere nicht aus der gleichen Hand nehmen? War kein Originalzitat von meinem Vater, steht so ähnlich in der Bibel. Ne? Soll ich das Schwere nicht aus derselben Hand nehmen? Hat Gott sich über Nacht verändert? Ist er zum Fiesling geworden, nur weil es mir jetzt nicht so gut geht wie gestern? Und dann habe ich gesagt, Papa, so weit bin ich noch nicht. Schon lange her. Ich wünsche uns, dass wir Vertrauen in ihn haben, der uns rettet. Denn kein anderer Name als der Name Jesus ist den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch welchen sie gerettet werden. Jetzt noch ein letzter Vers. Wer mich sucht, der wird mich finden, liebe Freunde. Welcher Götze, welche Philosophie kann solch eine Aussage machen, wie unser Gott, der verspricht, hier sitzt kein Mensch in diesem Zelt, der nicht in diese liebevolle, aktive, alltagstaugliche Beziehung zu Gott kommen kann. Gott sagt, wenn du wirklich die Wahrheit erkennen willst, dann wirst du sie in mir finden. Vertrau mir dein Leben an. Ich möchte euch dazu einladen, auch diejenigen, die schon lange, 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 vielleicht Jahrzehnte in eine Gemeinde gehen, aber noch nie ein öffentliches Bekenntnis gesagt haben. Wie dieser Mann von den Sauerlander Musikanten in einer anderen Veranstaltung, da kommt am vierten Abend der Bürgermeister eines Dorfes, ich nenne das jetzt hier mal nicht, ist ganz in der Nähe hier, und der sagt in einem Raum, wo bestimmt 80 Leute waren, Herr Pastor, Sie haben ja immer abends so darauf Wert gelegt, dass man auch ein Bekenntnis zu Jesus Christus öffentlich ausspricht. Ich möchte das jetzt hier auch tun. Ich habe vor 3 Jahren auf der Männerfreizeit, eine Skifreizeit der evangelischen Kirchengemeinde, irgendwo, kenne ich da nicht aus, Skigebieten, habe ich mein Leben Jesus Christus übergeben. Und seitdem bin ich ein Gotteskind. Hat er vor allen Leuten gesagt. Dahinter kann er nicht mehr zurück. Und das ist auch ein Bekenntnis vor Gott und ein Bekenntnis vor dem Teufel. Da ist einer, der hat sich klar und deutlich geäußert. Übrigens, wenn du dich klar und deutlich auf die Seite Jesu stellst, egal ob du 14 bist oder 84, dann denk dran, du wirst auch darauf angesprochen. Wenn du ein Elefant im Porzellanladen bist, wenn du ein unmöglicher Chef bist, wenn du ein Geizkragen bist beim Löhnezahlen, wenn du ein Sklaventreiber bist, wenn du ein liebloser Vater bist, wie ich es in den ersten Jahren gewesen bin, dann wirst du dich von Gott daran messen lassen. Ich weiß noch, wie ich 10 Jahre Pastor war und ich war überzeugt, ich bin ein super Ehemann. Ich bin überzeugt, ich bin ein toller Vater. Und ich bin überzeugt, ich war ein sehr bemühter Pastor. Und alle haben mir Beifall geklatscht, nur Gott nicht. Gott hat mir an einer Stelle gesagt, nee, im Moment, das ist nicht kompatibel. 80 Stunden arbeiten, deine Frau vernachlässigen, die Kinder vernachlässigen und am Sonntag Halleluja schreien, passt nicht. Und dann musste ich umkehren. Und dann muss ich sagen, Herr, jetzt mach mich passend für meine Familie, mach mich passend für meine Frau, mach mich passend für die Menschen um mich herum. Und dann hat er angefangen, mein Leben zu verändern. Und das ist wichtig und das ist konkreter Glaube. Wir haben diese wunderbare Verheißung im Johannesevangelium. Alle, die an mich glauben, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Es geht also nicht darum, gibt es einen Gott, sondern um die Frage, möchtest du so nah an deinen Vater im Himmel andocken, dass du als sein Kind in seinem Hause leben willst? Er, der immer das Beste für dich will? Er, der dir nicht alles gibt, was du möchtest? Du kannst ja morgen mal anfangen, für einen 500.000 € Ferrari zu beten. Also ich als Pastor, bräuchte wahrscheinlich einige 100 Jahre. Das kommt nicht. Ich werde nie einen Ferrari bekommen. Ich muss mit dem Astra zufrieden sein und bin es auch. Okay? Aber ich bekomme von diesem Jesus und von meinem Papa im Himmel alles, was ich wirklich brauche. Macht mal den Check, wer nämlich ein Kind Gottes wird, wer Jesus einlädt, dessen Leben wird durch 4 Dinge gekennzeichnet. Bei Gott, dem guten Vater, finden wir Geborgenheit. Könnt ihr das Gefühl nachvollziehen? Habt ihr einen Vater gehabt, der euch liebevoll in den Arm genommen hat? Wenn nicht, habt ihr was verpasst? Ich hatte so einen. Gott möchte dich jeden Tag, auch in den Tiefen deines Lebens, liebevoll in den Arm nehmen, damit er dir sagen kann, dass du bei ihm Geborgenheit findest. Frieden, immer dieses unruhige Herz, immer diese nicht so richtig wissen, bin ich Fisch oder Fleisch? Komme ich wirklich in den Himmel? Immer diese Sache, wie kriege ich meine Beziehung wieder geregelt? Wie kann ich vergeben? Jesus möchte dir Frieden in dein Herzen geben, und zwar bleiben. Dann Sicherheit. Ich sage, 2/3 aller Evangelikalen in Deutschland haben keine wirkliche Gewissheit ihres Glaubens. Das mag völlig daneben liegen, stört mich aber nicht. Gewissheit des Glaubens heißt, ich kann, nachdem ich 50 Jahre lang Christ bin und Gott weiß, wer ich bin und Gott kennt Hilmar Schulze und er weiß, was ich alles verbockt habe und was ich noch verbocken werde, aber eins weiß ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und diese Sicherheit, ich bin ein Mensch der Ewigkeit. Die Bibel sagt, Christen werden nimmermehr sterben. Sie sind jetzt schon aus einem Zustand des Todes zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Das ist Sicherheit. Daran will ich nicht mehr rütteln. Und noch mehr, ich glaube nicht an irgendeinen Gott, sondern ich bin bei ihm zu Hause angekommen. Ich darf meine Füße unter den Esstisch des Papas im Himmel strecken, weil Jesus alles getan hat und weil Jesus mich seit dem Tod am Kreuz und meiner Hinwendung zu ihm niemals mehr schaut Gott mich direkt an. Er schaut mich immer durch Jesus an. Hier bin ich, da ist Jesus mit seinem Opfer und da ist der Vater im Himmel. Und Gott schaut immer, wenn er auf mich schaut, immer durch Jesus Christus. Und das macht mich frei. Das ist wunderbar. Ich lade euch herzlich dazu ein, eine Entscheidung zu treffen. Wir arbeiten hier mit 2 Karten, eine persönliche Entscheidung mit einem ganz einfachen Gebet. Ich lese das mal ganz kurz und du stellst dir bitte die Frage, was hindert mich, dieses einfache Gebet zu sprechen? Laut, leise, abgelesen oder Satz für Satz vorgesagt. Was hindert dich, dieses Gebet zu sprechen? Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Nicht nur ich glaube an irgendetwas, nein, du sollst mein guter Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Warum gehören wir dann zusammen? Weil wir uns in diesem Gebet haben wir den Namen Jesus ausgerufen. Wir haben die Kraft des Namens Jesu in Anspruch genommen. Kein anderer Name ist den Menschen unter den Himmel gegeben als der Name Jesus. Wenn du also betest, dann bete zu Jesus oder bete zum Vater im Himmel. Das sind die wichtigsten. Wir können auch beten, Heiliger Geist, räume in mir auf. Es gibt ja nur einen Gott. Aber das sind die wichtigsten Gebete. Sprechen wir Gott im Gebet bitte auch mit dem Namen an. Und dann ist eine 2. Karte hier. Für all die, die sagen, das ist doch alles olle Kamellen. Liebe Freunde, ich hoffe, dass wir niemals diesen Gedanken haben. Meine Tante, die war schon 75 etwa, war Mitglied in meiner ersten Gemeinde. Und dann habe ich sie eines Tages gefragt, liebe Tante, sag mal, warum kommst du eigentlich nicht zur Bibelstunde? Aber jetzt hatten wir noch eine gut besuchte Bibelstunde. Da sagt mir meine 75-jährige Tante, was soll ich denn da? Ich weiß doch schon alles, was in der Bibel steht. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Es ist Jesus ganz unwichtig, ob du alles weißt, was in der Bibel steht. Aber es ist ihm nicht unwichtig, ob du das auch lebst in deinem Alltag. Seine Liebe, seine Wertschätzung gegenüber anderen Menschen, Vergebungsbereitschaft. Sieben sollst du deinem Bruder vergeben. Wir lesen und studieren die Bibel nicht, um einen dicken, aufgeblähten Kopf oder Bauch zu bekommen, sondern damit wir mehr und mehr so leben können wie Jesus. Vielleicht möchtest du sagen, ich möchte, nachdem ich irgendwann mal Christ geworden bin, auch ein hingegebener Christ werden, der beten kann, Herr, mach mit meinem Leben, was du willst. Dann kannst du dir diese Karte mitnehmen. Hier vorne bei mir, bei uns, die wir jetzt hier gleich stehen, hinten im Bistro liegen sie aus. Und dann kannst du ein Wachstumsgebiet eintragen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, weil Gott weiß ja, wo du stehst. Ich kenne ja keinen hier oder fast keinen. Ja? Zum Beispiel mit der anderen Karte, mit der braunen Karte. Ich vertraue heute mein Leben Jesus an. Oder du kannst darauf eintragen, ich will nicht nur bekehrt sein, sondern hingegeben. Oder du möchtest dich taufen lassen. Dann mach diesen geistlichen Schritt. Wie lange soll Gott reden? Und warum soll er dir andere Erfahrungen schenken, wenn du das erste Reden Gottes vielleicht schon seit Jahren überhörst? Ich möchte Mitglied einer Gemeinde werden. Ich möchte mich segnen lassen. Ich möchte Gottes Liebe mehr leben können. Ich möchte ein Mutmacher werden. Oder wir möchten uns als Ehepaar segnen lassen. Ihr Lieben, ganz zum Schluss noch einen Schnelltest, eine Minute. Wenn ihr in Beziehungen oder in der Ehe lebt, wenn eure Ehe so aussieht, 7 Tage in der Woche aufeinander achtend, füreinander sorgend, dann beglückwünsche ich euch. 7 Tage in der Woche. Wenn eure Beziehung oder Ehe so aussieht, man wohnt in einem Haus, teilt Tisch und Bett und Kühlschrank, aber der kalte Wind ist eingezogen, man hat sich immer weniger zu sagen und wenn man sich was sagt, kommt immer mehr der Streit hoch und es ist nicht mehr ein wirkliches Aufeinanderzuwachsen, obwohl vielleicht beide Gotteskinder sind, dann geht doch zu Jesus. Kommt als Ehepaar und lasst euch von Jesus segnen. Er hat euch doch die Liebe geschenkt. Und er kann wieder eure Erfahrungen über Jahre etwas Neues in euch pflanzen. Vertraut euch Jesus. Das ist doch Glaube. Oder hat Jesus versagt? Und wenn eure Ehe so aussieht, nämlich kurz vor der Scheidung und wird nur noch aufrechterhalten, weil die Kinder noch nicht aus dem Haus sind, dann sucht euch therapeutische Hilfe. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr nicht einfach nach Hause geht, sondern kommt auch als Ehepaar. Wir wollen gerne für euch beten. Ihr seid herzlich eingeladen. Die Band kommt jetzt nach vorne und wird gleich ein Instrumentalstück, stimmt das? Vortragslied mit uns? Okay, egal. Und während die Band spielt, dürft ihr hier einfach nach vorne kommen. Meine Frau wird hier stehen, Ansprechpartner aus der Gemeinde mit dem schönen Schild. Ich habe jetzt keins, aber mich kennt ihr jetzt ja auch. Und wir möchten gerne für euch beten. Geht geistliche Schritte. 2 Dinge noch. Jetzt ist Ende. Aber ich garantiere euch, dass jetzt auch der Feind hier ist. Der kommt jetzt und stellt hier überall eine lange Bank auf. Das ist für mich geistliche Wahrheit. Und wird euch sagen, ah ja, irgendwie hat das schon mein Herz berührt. Irgendwo sollte ich einen geistlichen Schritt gehen. Aber morgen Abend habe ich auch noch Zeit. Oder peinlich. Hier sitzen zwar nur Sünder, mit Ausnahme von ihm. Er steht, ein stehender Sünder. Aber uns ist das peinlich. Ihr Lieben, nichts sollte uns weniger peinlich sein, als zu Jesus zu gehen und einen geistlichen Schritt zu tun. Wag es mit Jesus, ob zum ersten Mal oder erneut. Ich lese uns ein Gedicht und dann seid ihr herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Entscheidung. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Entschuldigung, es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt. Ich selbst bin jetzt dran. Ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss ich mich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir dich nicht beweisen müssen. Danke, dass du dich selber zeigst, selber ein redender Gott bist und dass du selber die Kraft hast, durch deinen Heiligen Geist jedem Einzelnen hier klarzumachen, wie unglaublich lieb du ihn hast. Wir müssen das nicht tun. Du tust das. Du bist gerade am Werk. Ich preise dich und lass du uns den Mut aufbringen, auch dir zu antworten und zu reagieren und geistliche Schritte zu gehen. In deinem Namen. Amen.